Brothers and sisters, we welcome
Brüder und Schwestern, wir begrüßen Sie zu unserer weltweiten Führerschaftsschulung im Jahr 2008. Unser Motto, wie man rechtschaffene Nachkommen heranzieht, unterstreicht, welchen Schwellenwert die Familie in der Kirche hat. Vor 2 Jahren ging es bei der Schulung um das Thema, die Familie unterstützen. Wir werden heute auf einige Ratschläge aus dieser Schulung zurückkommen. Sie haben weiterhin auch Botschaften darüber, dass wir die Familie stärken und schützen müssen, gehört und gelesen, darunter auch Schreiben von der ersten Präsidentschaft. In einem dieser Schreiben, das in der Abendmahlsversammlung verlesen und an die Familien weitergereicht werden sollte, heißt es, wir rufen die Eltern auf, sich nach besten Kräften zu bemühen, ihre Kinder in den Evangeliumsgrundsätzen zu unterweisen und zu erziehen. Dadurch werden die Kinder der Kirche nahe bleiben. So sinnvoll andere Anforderungen und Aktivitäten auch sein mögen, sie dürfen die von Gott übertragenen Aufgaben, die nur die Eltern und die Familie erfüllen können, nicht verdrängen. Bei dieser Schulung wenden wir uns an alle erwachsenen Mitglieder der Kirche. Es mag ungewöhnlich erscheinen, dass junge, alleinstehende Erwachsene zu einer Schulung eingeladen werden, wie man rechtschaffene Nachkommen heranzieht. Doch wir haben sie ganz bewusst hinzugebeten. Sie, die jungen Erwachsenen, müssen und werden die Eltern von morgen sein. Und solange sie sich auf diese Zeit vorbereiten, gehören sie zu den Nachkommen ihrer Eltern, jetzt und auch in Zukunft. Wir hoffen sehr, dass Sie die Grundsätze hinsichtlich der Familie verinnerlicht haben, die Sie in der Kirche und von Ihren Eltern vermittelt bekommen. Wir wissen, dass einige unserer Zuhörer und Mitglieder der Kirche derzeit nicht verheiratet sind. Andere leben nicht in einer idealen Familie, von der wir in der Kirche immer wieder sprechen. Wir möchten Ihnen versichern, dass wir uns der vielen unterschiedlichen Lebensumstände unserer Mitglieder durchaus bewusst sind. Sie alle liegen uns am Herzen. Uns ist auch bewusst, dass sich die Generalautoritäten und Führungsbeamten der Kirche immer mehr gedrängt fühlen, über das Idealbild und evangeliumsbezogene Grundsätze zu sprechen. Je mehr Familien aus den Fugen geraten und je weniger Ehe, Kinder und das Familienleben in der Gesellschaft geachtet werden. Andernfalls könnte uns der sittliche Abwärtstrend in der Welt an einen Punkt bringen, an dem Mitglieder der Kirche und Andersgläubige völlig orientierungslos sind und nicht wissen, welche Erwartungen Gott an die Ehe hat und welche Maßstäbe für eine ewige Familie gelten. Ich möchte Ihnen dies anhand eines Gleichnisses erklären. Wie Ihre familiäre Situation auch aussehen mag, ich nenne es das Gleichnis vom selbstgenähten Hemd. Meine Mutter war eine sehr geschickte Näherin. Als ich klein war, hatten wir nur wenig Geld. Und manchmal nähte sie uns Kleidungsstücke, um zur Schule damit zu gehen. Wenn ich im Schaufenster oder im Katalog ein Hemd sah, sagte meine Mutter, ich glaube, das kann ich nähen. Sie sah sich das Hemd so genau an, wie es nur ging. Dann schnitt sie den Stoff zu und setzte die Nähte so, dass das Hemd dem teuren Original so ähnlich wie möglich aussah. Ich bin ihr von Herzen dankbar, dass sie sowohl willig als auch fähig dazu war. Doch so nähte sie eigentlich gar nicht gern. Am liebsten war es ihr, wenn sie ein Schnittmuster hatte. Anhand des Schnittes sah sie sofort, wo Abnäher und Ziernähte hingehörten und wo die Teile zusammengefügt werden mussten. Und wenn sie ein zweites oder drittes Hemd nähte, nahm sie immer das vollkommene Originalschnittmuster zur Hand und wiederholte nicht die Fehler einer Nachbildung. Sie verstehen sicher, worauf ich hinaus will. Der Ärger ist bereits vorprogrammiert, wenn man ein Hemd anhand eines Hemdes näht, das anhand eines Hemdes genäht wurde. Ein, zwei Fehler beim ersten Versuch, ohne Schnittmuster unvermeidbar, werden wiederholt und vertieft. Sie nehmen immer schlimmere Formen an, je öfter wir sie wiederholen, bis dieses Ding, das ich in der Schule anziehen soll, einfach nicht passt. Ein Ärmel ist zu lang, der andere zu kurz. Eine Schulternaht rutscht immer nach vorn, die andere nach hinten. Und der Kragenknopf lässt sich nur hinten am Hals schließen. Ich kann Ihnen sagen, mit so einem Hemd kommt man in der 7. Klasse nicht gut an. Dies macht Ihnen hoffentlich deutlich, warum wir über das Muster, das Ideal von Ehe und Familie sprechen, obwohl wir wissen, dass derzeit nicht jeder in diesen Lebensumständen lebt. Das liegt daran, dass viele dieses Ideal nie kennengelernt haben. Außerdem drängen uns gesellschaftliche Strömungen von diesem Ideal ab, das sich der Vater im Himmel doch in seinem ewigen Plan für uns so sehr wünscht. Individuelle Anpassungen müssen vorgenommen werden, wenn der Familienstand und die familiäre Situation anders aussehen. Doch wir alle können uns auf das Muster einigen, wie es von Gott kommt, und wir können so gut wie möglich danach trachten. Die Generalautoritäten und die Führungsbeamten sind berufen, Gottes allgemeingültige Regeln zu erläutern. Jeder von uns führt aber sein eigenes Leben und muss sich für seine Lebenssituation um die Führung des Herrn bemühen. Doch es gäbe ein heilloses Durcheinander und Verheißungen des Evangeliums gingen verloren, wenn es kein Idealbild gäbe und keine Grundsätze der Lehre eingeführt und immer wieder betont werden würden. Wir schöpfen viel Kraft aus der Erkenntnis, dass der Herr etwas zu diesen Themen gesagt hat, und wir nehmen seinen Rat an, auch wenn er vielleicht nicht populär ist. Danke für Ihr Verständnis dafür, dass wir uns bemühen, alle Mitglieder einer Familie zu schützen, wie alt sie auch sind, und dass wir uns gegen die Kräfte aussprechen, die es auf die einzelnen Aspekte aus Gottes ewigem Plan des Glücklichseins abgesehen haben. Wie dankbar sind wir doch, dass der Herr gesagt hat, ich werde euch in allem ein Muster geben, damit ihr nicht getäuscht werdet. Unser erster Sprecher heute wird Präsident Boyd K. Packer sein, vom Kollegium der 12 Apostel. Präsident Packer, bitte.
Ich freue mich, dass ich an dieser Versammlung teilnehmen kann und begrüße Sie alle zu diesem heiligen und feierlichen Anlass mit dem vielleicht wichtigsten Thema, das wir als Führer der Kirche ansprechen können. Wir haben, wie Sie auch, die Entwicklung in der Welt beobachtet und machen uns zunehmend Sorgen um das Zuhause und die Familie. Die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, ist die wiederhergestellte Kirche. Sie nahm ihren Anfang, als der Vater und der Sohn dem Propheten Joseph Smith erschienen. In dieser großartigen ersten Vision, wie wir sie heute nennen, finden wir zwei Bilder, zwei große, überragende Gedanken, die sich eingeprägt haben und seither für die Kirche wegweisend sind. Erstens, Gott ist der Vater. Von allen Titeln, die Gott sich hätte geben können, wählte er den aus, der uns allen am nächsten ist. Er ist unser Vater und wir bejahen das, dass wir Gottes Kinder sind. Und weil auch der Sohn dabei war, wurde sozusagen die Familie vorgestellt. Der Vater und der Sohn sind also erschienen. In einer Offenbarung, die kurz darauf gegeben wurde, sagte der Herr, darum habe ich, der Herr, der das Unheil kennt, das über die Bewohner der Erde kommen soll, mein Knecht Joseph Smith Jr. aufgerufen und aus dem Himmel zu ihm gesprochen und ihm Gebote gegeben. Das war der Anfang. Es war die Vorgabe, dass wir nach den Offenbarungen, die der Herr gegeben hat, handeln uns organisieren und leben sollen. Diese Offenbarungen sind, wie Sie wissen, im Buch Lehre und Bündnisse enthalten und bilden gemeinsam mit den Offenbarungen im Buch Mormon und in der köstlichen Perle als heilige Schriften die Grundlage für die Kirche. Wir haben festgestellt, dass der Herr die Kirche nicht nach der Weise der anderen Kirchen der Welt organisiert hat. Das heißt, dass es bei uns keine bezahlten Geistlichen gibt. Wir haben keine Priesterseminare, in denen Männer oder Frauen ausgebildet werden, die Kirche zu führen. Dies wird in einem weiteren Satz dargelegt, nämlich, dass jedermann im Namen Gottes des Herrn, des Erretters der Welt, sprechen können. Das zeigt uns, dass die Brüder, die das Priestertum tragen, und die Frauen, die an ihrer Seite stehen, gleichwertig sind. Wir arbeiten zusammen und sind zunächst einmal als Familien organisiert. Jeder von uns hat das Recht auf Inspiration und Offenbarung, die wir so dringend benötigen in dieser Welt, vor allem, wenn es um die große Aufgabe geht, Kinder großzuziehen. Das Thema dieser Schulung heute ist, dass wir rechtschaffene Nachkommen heranziehen. Das ist unsere Pflicht. Das erste Gebot, das Adam und Eva gegeben wurde, war, dass sie sich vermehren und die Erde bevölkern sollten. Was für diese Vermehrung notwendig war, war in ihrem Körper vorhanden. Und dieses Muster setzte sich durch die Annalen der Menschheitsgeschichte fort. Wir hatten also die erste Familie, Adam und seine Frau Eva und dann ihre Kinder. Wir wissen, dass es einen Kampf im Himmel und einen Aufstand gegeben hatte und dass der Satan ausgestoßen worden war und es sich zum Ziel gesetzt hatte, die Werke des Allmächtigen zu zerstören. Der Satan wusste genug oder war klug genug, ja vielleicht sogar inspiriert genug, um zu wissen, dass er mit seinem Zerstörungswerk am besten bei der Familie ansetzte. Das erfahren wir in dem Bericht über Adam und Eva. Im Lauf der Geschichte der Kirche zeigte sich die Verantwortung von Eltern und Kindern immer deutlicher. Vor nicht allzu vielen Jahren entstand in der Welt eine Bewegung, die sich mit der Familie befasste. Die Vereinten Nationen beriefen in Peking einen Rat ein, der sich mit dem Thema Familie befassen sollte. Wir schickten Delegationen zu dieser Ratsversammlung und zu weiteren, die abgehalten wurden. Dann wurde angekündigt, eine würde nahe unserem Hauptsitz stattfinden, und wir dachten, gut, wenn sie hierher kommen, dann müssen wir unseren Standpunkt deutlich machen. Eine Proklamation ist eine bedeutsame, feierliche Erklärung. Seit ihren Anfängen hat die Kirche nur sehr wenige Proklamationen herausgegeben. Sie sind bedeutsam, sie sind mit Offenbarung verbunden. Damals, vor etwas mehr als 10 Jahren, veröffentlichten die führenden Brüder die Familie eine Proklamation an die Welt. Sie ist machtvoll wie Heilige Schrift. In den weiteren Beiträgen heute wird oft auf die Proklamation zur Familie Bezug genommen werden. Ich meine, dass es sinnvoll ist, sie Ihnen vorzulesen. Natürlich haben wir sie bereits gelesen, aber wenn wir sie langsam und sorgfältig lesen und gut betonen, kann sie mehr Offenbarung enthalten, als Ihnen bewusst war. Wenn Sie sich fragen, warum wir so sind, wie wir sind, und warum wir das tun, was wir tun, und warum wir manches nicht tun, was wir nicht tun, finden Sie das, was uns das Recht dazu gibt, in dieser Proklamation zur Familie. Manchmal wirft man uns vor, wir seien intolerant, weil wir das, was die Gesellschaft als Norm ansieht, nicht akzeptieren und tun. Was wir nicht tun, das tun wir nicht, und dabei bleibt es. Wir können es nicht tun, denn der Maßstab, nach dem wir uns richten, wurde von Gott gegeben. Ich möchte Ihnen jetzt die Proklamation vorlesen. Hören Sie zu und versuchen Sie darin, die Punkte zu erkennen, die heutzutage in Gesellschaft, Politik, Regierung und Religion die größte Rolle spielen und am meisten Sorgen und Schwierigkeiten hervorrufen. Sie werden darin auch die Antworten finden. Die darin enthaltenen Antworten sind die Antworten der Kirche. Die Familie, eine Proklamation an die Welt. Die erste Präsidentschaft in der Rat der 12 Apostel der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Wir, die erste Präsidentschaft in der Rat der 12 Apostel der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, verkünden feierlich, dass die Ehe zwischen Mann und Frau von Gott verordnet ist und dass im Plan des Schöpfers für die ewige Bestimmung aller seiner Kinder die Familie im Mittelpunkt steht. Von den Lehren, die in der Kirche offenbart worden sind, wissen wir, dass wir ein vorirdisches Dasein hatten. Es begann nicht alles damit, dass der Mensch die Erde bevölkerte. Und die Lehren des Evangeliums waren nicht neu, als sie dem Propheten Joseph Smith offenbart wurden. Sie existierten schon seit Ewigkeit und werden in alle Ewigkeit bestehen. Hören Sie nun genau zu. Alle Menschen, Mann und Frau, sind als Abbild Gottes erschaffen. Jeder Mensch ist ein geliebter Geistsohn bzw. eine geliebte Geisttochter himmlischer Eltern und hat dadurch ein göttliches Wesen und eine göttliche Bestimmung. Das Geschlecht ist ein wesentliches Merkmal der individuellen, vorirdischen, irdischen und ewigen Identität und Lebensbestimmung. Im vorirdischen Dasein kannten und verehrten die Geistsöhne und Töchter ihren ewigen Vater und nahmen seinen Plan an. Nach diesem Plan konnten sie einen physischen Körper erhalten und die Erfahrungen des irdischen Lebens machen, um sich auf die Vollkommenheit hin weiterzuentwickeln und letztlich als Erben ewigen Lebens ihre göttliche Bestimmung zu verwirklichen. Der göttliche Plan des Glücklichseins macht es möglich, dass die Familienbeziehungen über das Grab hinaus Bestand haben. Achten Sie darauf, dass dies der Plan des Glücklichseins genannt wird. An anderer Stelle, im Buch Mormon nämlich, wird er als der große Plan des Glücklichseins bezeichnet. Der göttliche Plan des Glücklichseins macht es möglich, dass die Familienbeziehungen über das Grab hinaus Bestand haben. Die heiligen Handlungen und Bündnisse, die im heiligen Tempel vollzogen werden können, ermöglichen es dem Einzelnen, in die Gegenwart Gottes zurückzukehren und der Familie auf ewig vereint zu sein. Das erste Gebot, das Gott Adam und Eva gab, bezog sich darauf, dass sie als Ehemann und Ehefrau Eltern werden konnten. Wir verkünden, dass Gottes Gebot für seine Kinder, sich zu vermehren und die Erde zu bevölkern, noch immer in Kraft ist. Weiterhin verkünden wir, dass Gott geboten hat, dass die heilige Fortpflanzungskraft nur zwischen einem Mann und einer Frau angewandt werden darf, die rechtmäßig miteinander verheiratet sind. Sie werden feststellen, wenn wir diese Aussagen hier durchgehen, dass manches davon umstritten ist. Die Welt möchte es ändern. Wir werden es nicht ändern. Wir können nicht. Wenn Sie sich fragen, wer wir sind und warum wir hier sind, dieses Muster ist uns vorgegeben und wir halten uns daran. Wir verkünden, dass die Art und Weise, wie sterbliches Leben erschaffen werden soll, von Gott so festgelegt ist. Wir bekräftigen, dass das Leben heilig und in Gottes ewigen Plan von wesentlicher Bedeutung ist. Sie fragen sich vielleicht, warum wir diese Einstellung zu Scheidung, Abtreibung oder zur Geschlechterrolle haben. All das wurde in den Offenbarungen festgelegt und die Proklamation zur Familie ist die deutlichste Aussage, die wir zu diesen Fragen haben. Mann und Frau tragen die feierliche Verantwortung, einander und ihre Kinder zu lieben und zu umsorgen. Kinder sind eine Gabe des Herrn. Die Eltern haben die heilige Pflicht, ihre Kinder in Liebe und Rechtschaffenheit zu erziehen, für ihre physischen und geistigen Bedürfnisse zu sorgen, sie zu lehren, dass sie einander lieben und einander dienen, die Gebote Gottes befolgen und gesetzestreue Bürger sein sollen, wo immer sie leben. Mann und Frau, Vater und Mutter werden vor Gott darüber Rechenschaft ablegen müssen, wie sie diesen Verpflichtungen nachgekommen sind. Die Familie ist von Gott eingerichtet. Die Ehe zwischen Mann und Frau ist wesentlich für seinen ewigen Plan. In der Kirche erkennen wir keine andere Form der Ehe an, nur die Ehe zwischen Mann und Frau. Das Kind hat ein Recht darauf, im Bund der Ehe geboren zu werden und in der Obhut eines Vaters und einer Mutter aufzuwachsen, die den Ehebund in völliger Treue einhalten. Ein glückliches Familienleben kann am ehesten erreicht werden, wenn die Lehren des Herrn Jesus Christus seine Grundlage sind. Ich war schon immer überzeugt, dass der letztliche Zweck aller Aktivitäten und Programme der Kirche darin liegt, dass Mann und Frau und ihre Familie zu Hause glücklich sind. Erfolgreiche Ehen und Familien gründen und sichern ihren Bestand auf den Prinzipien Glaube, Gebet, Umkehr, Vergebungsbereitschaft, gegenseitige Achtung, Liebe, Mitgefühl, Arbeit und sinnvolle Freizeitgestaltung. Gott hat es so vorgesehen, dass der Vater in Liebe und Rechtschaffenheit über die Familie präsidiert und dass er die Pflicht hat, dafür zu sorgen, dass die Familie alles hat, was sie zum Leben und für ihren Schutz braucht. Die Mutter ist in erster Linie für das Umsorgen und die Erziehung der Kinder zuständig. Vater und Mutter müssen einander in diesen heiligen Aufgaben als gleichwertige Partner zur Seite stehen. Behinderung, Tod und sonstige Umstände mögen eine individuelle Anpassung erforderlich machen. Bei Bedarf leisten die übrigen Verwandten Hilfe. Wir weisen warnend darauf hin. Warnen, dieses Wort verwenden wir nicht oft, aber hier ist es angebracht. Wir weisen warnend darauf hin, dass jemand, der die Bündnisse der Keuschheit verletzt, der seinen Ehepartner oder seine Kinder misshandelt oder seinen familiären Verpflichtungen nicht nachkommt, eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen muss. Weiter warnen wir davor, dass der Zerfall der Familie Unheil über die einzelnen Menschen, die Gemeinwesen und die Nationen bringen wird, wie es in alter und neuer Zeit von den Propheten vorhergesagt worden ist. Wir rufen die verantwortungsbewussten Bürger und Regierungsvertreter in aller Welt auf, solche Maßnahmen zu fördern, die darauf ausgerichtet sind, die Familie als Grundeinheit der Gesellschaft zu bewahren und zu stärken. In den folgenden Beiträgen bei dieser weltweiten Versammlung der Kirche erfahren Sie etwas über die praktische Umsetzung. Sie erhalten Weisung, Rat und Führung, aber all das beruht auf den Offenbarungen in den Heiligen Schriften, auf der Lehre und den Grundsätzen, wie sie in dieser Proklamation zur Familie verkündet werden. Wenn Sie jung sind, sich auf Ehe und Familienleben freuen, sich umblicken und die Gefahren sehen, müssen Sie wissen, dass es nur einen Platz auf der Erde gibt, wo die Familie vollständig geschützt sein kann, nämlich innerhalb der Verordnungen und Lehren des Evangeliums Jesu Christi. Leben Sie nach dem Evangelium und es wird alles gut werden. Die Welt ist nicht unbedingt ein angenehmer Ort und es gibt Herausforderungen, Krankheiten, Leben und Tod und alle Probleme, die auf uns zukommen. Dennoch findet man die Antworten darin, dass man versteht, dass die Familie die grundlegende Einheit der Kirche ist. Alle Aktivitäten der Kirche zielen darauf ab, die Familie zu stärken. Manchmal entfernen wir uns vielleicht etwas von der Aufgabe, die Familie zu unterstützen, und zwar dahin, dass die Familie die Aufgabe hat, die Kirche zu unterstützen. Die örtlichen Führungsbeamten müssen sehr sorgsam vorgehen, wenn es darum geht, die Aktivitäten und Programme der Kirche zu planen, um die jungen Männer und Frauen vorwärts zu bringen und sie auf das Eheleben vorzubereiten und ihnen dann in ihren ersten Ehejahren und bis ins hohe Alter zu helfen. Ich meine, das hohe Alter ist eine interessante Erfahrung. Ich habe mir über Liebe und Familienbeziehung, über die romantische Liebe der Jugend Gedanken gemacht. Wird sie bestehen bleiben? Oh ja, sie bleibt nicht nur bestehen, sondern sie wird verherrlicht und erweitert. Zugegeben, es ist nicht einfach, in diesem Leben eine Familie zu gründen und Kinder großzuziehen. Aber sie bekommen mit der Kirche, so wie sie ist, die benötigte Hilfe. Wir wissen, wie man beten. Wir wissen, wie man andere unterweist. Aber es gibt auch Zeiten, wo wir selbst Hilfe brauchen. Immer und überall gibt es einen zuständigen Priestertumsführer. Wir haben gelernt, wie man Offenbarung empfängt, und wir wissen, dass wir persönliche Offenbarung empfangen können. Wenn wir unsicher sind, können wir uns an diese alten Wegweise halten. Und wenn wir uns an sie halten, werden wir mit unseren Kindern und Enkelkindern sicher durch die heutige Zeit kommen. In unserer Familie gibt es Enkel und Urenkel, und wir müssen uns noch immer an unsere zuständigen Priestertumsführer wenden, um das zu tun, was von uns gewöhnlich in der Kirche erwartet wird. Aber da gibt es Zeiten mit Herausforderungen, Schwierigkeiten, Gefahr und Enttäuschung. Darum geht es in der Kirche. Wir tun in der Kirche alles, was wir können, um die Familie zu schützen. Und dann gibt es da die Führung im Priestertum, die Macht, die überall in der Welt vorhanden ist, in jedem Land, in dem die Kirche besteht. Männer, die zum Priestertum ordiniert sind, und Frauen, die weise und mütterlich sind, Frauen mit Mutterinstinkt. Als unsere Kinder ihr Zuhause verlassen haben, um wegzuziehen und eine eigene Familie in einer weit entfernten Stadt zu gründen, ließen wir sie ziehen und fanden Trost darin, dass sie dort eine Familie haben würden. Wir haben unseren Kindern nicht nur einmal gesagt, ihr werdet uns nicht oft anrufen können, denn das ist zu teuer, aber ihr werdet dort eine Großmutter haben. Wo werdet ihr eure Großmutter finden? In der Frauenhilfsvereinigung. Ihr werdet klugen Rat erhalten und dieselbe Unterstützung haben, die ihr in unserer Familie hattet. Wenn ihr fortgeht, wird der Familienkreis nur erweitert. Wenn Sie nun der Unterweisung in dieser Schulung zuhören, dann werden Sie Inspiration und Führung erhalten. Sie sollen auch daran denken, dass es, wenn wir durch die Taufe in die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, aufgenommen werden, eine weitere heilige Handlung gibt, eine gesonderte heilige Handlung, bei der die Gabe des Heiligen Geistes übertragen wird. Bevollmächtigte Brüder legen jedem, der getauft wurde, die Hände auf und übertragen auf ihn diese Gabe, die uns auf unserem Weg durchs Leben ein Licht sein soll, die uns unterweist und berichtigt und führt. Ich glaube nicht, dass es für Mitglieder der Kirche nötig ist, in Furcht zu leben, all das, was um uns herum passiert, zu beobachten und zu sagen, wie können wir Kinder großziehen, wenn es all die Versuchungen und Schwierigkeiten um uns herum gibt? Denn sie können, ja, sie können geführt werden, und sie können ihre Kinder lernen, sich führen zu lassen. Bei all dem können sie ein glückliches Leben führen und als Vollendung im nächsten Leben ihre Familie für immer vereint sehen. Manchmal kommt es vor, dass jemand verloren geht. Wir haben die Verheißung der Propheten, dass sie nicht für immer verloren sind. Dass sie, wenn sie durch die heiligen Handlungen des Tempels gesiegelt sind und die Bündnisse eingehalten werden, zur passenden Zeit, nach aller nötigen Zurechtweisung, nicht verloren sein werden. So gebe ich Ihnen allen meinen Segen, wo Sie auch sind, für Ihr Familienleben, sei es als Eltern oder als Kinder oder in jeder anderen Form, dass Sie gesegnet und behütet sind, dass die Macht des Heiligen Geistes in Ihrem Leben gegenwärtig und die schützende Macht des Priestertums immer da sein möge, um Sie zu verbessern, zu segnen, anzuspornen und Ihr Zeugnis zu festigen. Ich weiß, dass Gott lebt, dass er unser Vater ist, dass er unser Vater ist. Ich weiß nicht genau, wie ich dieses Wort aussprechen soll. Es ist ein Wort, das wir fast beiläufig sagen. Aber er ist unser Vater. Er liebt uns. Und gleichermaßen haben wir, die wir die Kirche führen, dasselbe Gefühl all denen gegenüber, die der Kirche angehören oder angehören werden. So rufe ich die Segnung des Herrn und die Segnung des Vaters auf Sie alle als Mitglieder der Kirche herab, wenn wir uns der Aufgabe stellen, eine rechtschaffene Nachkommenschaft heranzuziehen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, President Packer. for the clear and inspiring ideal you've set before us. Now, keying off of that message and using for an outline the
Wir wollen diese Botschaft nun weiterführen und auch mit der Proklamation zur Familie arbeiten. Ich möchte gern die Teilnehmer unserer Gesprächsrunde vorstellen. Wir freuen uns, dass Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel, Schwester Julie Beck, Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung, Schwester Susan Tanner, Präsidentin der jungen Damen, sowie Schwester Cheryl Land, Präsidentin der Primarvereinigung, bei uns sind. Diese Führungsbeamte waren so freundlich, mich einzuladen und haben darum gebeten, dass ich diese Gesprächsrunde leite. In der Proklamation zur Familie heißt es an einer Stelle, ich zitiere, die Ehe zwischen Mann und Frau ist wesentlich für seinen ewigen Plan. Wenn wir in der Kirche über Ehe und Familie sprechen, warum betrachten wir dann deren Rolle in Gottes Plan? Warum setzen wir sie in Zusammenhang mit dem Zusammenhang der Ewigkeit und dem ganzen Erlösungsplan?
In der Proklamation heißt es auch, im Plan des Schöpfers für die ewige Bestimmung seiner Kinder steht die Familie im Mittelpunkt. Unsere Entscheidungen und Wünsche im Zusammenhang mit der Ehe und mit dem Gebären und Erziehen von Kindern haben ewige Tragweite. Wir müssen uns von Gottes Geboten und den Lehren seiner Diener leiten lassen und nicht von allgemein akzeptierten Vorstellungen oder der Angst, Anstoß zu erregen. Das ist eine der Hauptaussagen und einer der wichtigsten Gründe, weshalb wir uns mit dieser bedeutsamen Schulung an alle Erwachsenen in der Kirche wenden.
Gut, danke schön. Schwester, möchten Sie etwas über die ewigen Perspektiven all dessen sagen, darüber, warum wir eben keine soziale Einrichtung sind, die sich der Bedürfnisse am jeweiligen Ort annimmt? Schwester Tanner?
Ich glaube, die Welt betrachtet die Ehe nicht als Verpflichtung. Doch für uns ist die Ehe eine Verpflichtung mit drei Beteiligten. Mann und Frau verpflichten sich einander und auch dem Vater im Himmel. Nächstenliebe, die reine Christusliebe, gehört ebenfalls zur Beziehung in der Ehe. Die Nächstenliebe bringt uns nicht nur einander näher, sondern auch näher zum Vater im Himmel. Und daher wachsen wir auch in der Ehe mehr zusammen.
Sie haben da ja gerade ein Dreieck in die Luft gezeichnet. Schwester Beck und Schwester Ladd, für uns ist es also besonders wichtig, dass wir versuchen, den Himmel in unser Zuhause zu holen, Gott in die Ehe mit einzubeziehen. Was raten Sie den Brüdern und Schwestern, die uns zusehen, jung und alt, und versuchen, genau das zu tun? Irgendwelche Vorschläge?
Wenn wir ewige Familie sagen, meinen wir keine vollkommene Familie, sondern eine, die sich bemüht, nach und nach vollkommen zu werden und zum Vater im Himmel zurückzukehren. Dieses Dreieck, in dem der Vater im Himmel und der Geist uns bei den Herausforderungen des Lebens helfen, stellt für mich eine vollkommene Familie in diesem Leben dar. Es gibt Probleme, doch die Familie arbeitet daran, sie mit der Hilfe des Vaters im Himmel zu lösen. Ich möchte etwas über Frauen sagen, die aus irgendeinem Grund auf einmal allein sind, die verlassen wurden oder verwitwet sind. Viele Frauen haben sich gläubig und treu dem ganzen Plan Gottes verschrieben, als sie gesiegelt wurden. Und nun stehen sie allein da. Viele dieser glaubenstreuen Frauen sagen, ich habe den Plan angenommen. Ich weiche nicht davon ab, nur weil ich jetzt allein bin. Ich pflege auch weiterhin das Familiengebet, das gemeinsame Schriftstudium und den Familienabend. Ich werde diese Familie erziehen und für sie sorgen, nach dem Plan des Herrn. Ich habe den größten Respekt vor diesen tapferen Frauen. Sie lassen den Plan nicht außer Acht, weil sie allein sind. Allein ist es schwieriger. Aber es geht.
Der Herr hat nicht gesagt, es werde einfach sein. Doch er hat uns versichert, dass es zu schaffen ist.
Woher wissen wir, dass die Familie im Plan des Schöpfers im Mittelpunkt steht? Aus den Offenbarungen wissen wir, dass wir im vordischen Dasein bei einem großen Kampf dabei waren. Es ging darum, dass wir zu einer ewigen Familie gehören wollten. Der ganze Plan dreht sich um die ewige Familie. Es ist sehr tröstlich, dass eine der ersten Lehren, die Joseph Smith empfing, davon handelte, dass die Familie im Mittelpunkt des Plans steht. Alles andere ist ein Bestandteil dessen.
Im Himmel gibt es vielleicht Gemeinden und Pfähle, ich weiß nichts Genaues darüber, oder andere Organisationen, aber doch wir wissen, dass es im Himmel Familien gibt. Und das meiste, was uns über das Leben nach dem Tod und das celestiale Leben offenbart ist, hat zentral mit der Familie zu tun. Genauso wie die heiligen Grundsätze des Tempels und der Tempelbündnisse. Wir hoffen, dass die Mitglieder und Außenstehenden nun verstehen, warum wir so viel darüber reden.
Vieles, was uns im irdischen Leben so wichtig ist, Macht, Prominenz, Besitz, Ansehen, spielt im nächsten Leben gar keine Rolle. Wohl aber die Familie.
Wir sprechen gleich über das Gebären und Aufziehen von Kindern, dass wir sie lieben und in jeder Hinsicht fördern sollen. Doch zunächst die Frage, was bedeutet die Ehe für uns persönlich? Wie arbeiten wir an unserer Ehe, damit sie schließlich zu einem geeigneten Umfeld dafür wird, dass Kinder darin geboren und aufgezogen werden?
Sie fragen, wie man sich darauf vorbereitet, Kinder zu haben? Um dabei erfolgreich zu sein, müssen Mann und Frau eine geistige Basis haben, gemeinsame Ziele und Ansichten darüber, wie ihr Zuhause und ihre Familie sein soll. Eine der einfachsten Anweisungen steht in Genesis 2. Dort sagt der Herr, dass der Mann Vater und Mutter verlassen soll, sich an eine Frau binden soll und die beiden ein Fleisch werden sollen. Das sind drei Anweisungen für ein Ehepaar. Beide verlassen ihr bisheriges Umfeld, binden sich aneinander und werden eins. Wenn sie an diesen drei Grundsätzen arbeiten, entwickeln sie auch eine Beziehung zum Herrn.
Ich sage jungen Ehepaaren immer gern, dass sie zuerst zu ihrem Ehepartner schauen sollen, so wie bei der Siegelung am Altar, und nicht zu ihren Eltern, Geschwistern oder Freunden. Sie sollen sich zuerst an den Partner wenden, wenn Probleme anstehen, denn mit dieser Einigkeit unter der präsidierenden, liebevollen Autorität des himmlischen Vaters, in diesem Dreieck, können sie die unvermeidlichen Probleme in der Ehe meistern.
In dieser ersten Geschichte, der allerersten Liebesgeschichte mit Adam und Eva, wurde Adam erschaffen und der Herr gab ihm diese schöne Welt. Der Herr schuf Blumen, Tiere, diesen herrlichen Garten. Doch Adam konnte sich nicht entwickeln, ehe er eine Gefährtin hatte. Eine Person, die in jeder Hinsicht zu ihm passte. Emotional, geistig und körperlich. Das sagt uns etwas über die Partnerschaft, die es in einer guten Ehe geben sollte, in der wir zusammenpassen. Wir müssen überlegen, was wir zur Entwicklung dieser Beziehung beitragen können. Wir haben grundlegende, angeborene Eigenschaften und Aufgaben in unserer Ehe. Doch wir müssen in der Beziehung auch selbstlos sein.
Ich habe Präsident Hinckley sagen hören, und ich zitiere, hoffe, dass ich ihn richtig zitiere, dass Egoismus vielleicht die größte Schwierigkeit in der Ehe darstellt. Was raten Sie den Mitgliedern, wie man sich bemühen kann, zu fragen, wie war Ihr Tag, und nicht nur zu fragen, wie war mein Tag?
Alle Welt fragt heute, werden meine Bedürfnisse befriedigt?
Ja, Bedürfnisse ist ein populäres Wort dieser Tage.
Wenn wir nur an den Punkt gelangen, dass wir an die Bedürfnisse des anderen denken, dann sind auch unsere gestillt. Am besten wird unseren Bedürfnissen entsprochen, wenn wir uns um jemand anders kümmern. Ich wuchs in einer Familie auf, in der die Ehe gut funktionierte. Doch ich weiß noch, dass meine Mutter mir sagte, eine gute Ehe ist harte Arbeit. Man lässt keinen Tag verstreichen, an dem man nicht überlegt, wie man den Ehepartner Gutes tun kann und seine Bedürfnisse denkt. Häufig hört man von jungen Erwachsenen, ich suche nach meinem Seelenverwandten. Sie schieben die Ehe hinaus, weil sie meinen, es gebe einen perfekten Partner, einen Seelenverwandten, der auf ewig ihr bester Freund sein wird. Wonach sollen sie denn wirklich suchen, wenn sie nach den Segnungen des Herrn trachten und eine ewige Familie gründen wollen?
Ich habe immer meine Zweifel, wenn ich höre, dass jemand auf den einen Menschen wartet, der im Himmel für ihn bestimmt wurde. Solche Fälle mag es geben, doch die meisten von uns suchen nach einem Menschen, den wir lieben, der die gleichen Ideale und Grundsätze hat, zu dem wir halten und mit dem wir durchs Leben gehen können, um eine ewige Familie zu schaffen. Wenn man darauf wartet, dass man einen trifft wie ein Blitz und man weiß, das ist es, schiebt man lediglich die Eheschließung hinaus. Manchmal wird sie dadurch auch vereitelt.
Wir haben alle schon Äußerungen gehört, wie ich muss erst die Ausbildung abschließen oder ich brauche eine Arbeit oder Geld oder ein Auto. In der Gesellschaft hört man solche Kommentare immer häufiger. Wir wollen alles bereit haben. Mir gefällt die Definition, die James Thurber vor vielen Jahren gegeben hat. Er sagte, Liebe ist, was man zusammen durchgestanden hat. Sie, die jungen Erwachsenen, sollten nicht die Erlebnisse versäumen, die ein Paar in jungen Jahren durch Schwierigkeiten und Opfer verbinden und auch nicht die späteren Jahre, wenn man dann vielleicht etwas mehr Geld hat.
Denken Sie dran, das gibt einen himmlischen Vater. Und wenn wir das tun, was der Vater im Himmel uns aufgetragen hat, wird er uns segnen. Nehmen wir ihm nicht die Gelegenheit, seine Verheißung zu erfüllen, indem wir uns so verhalten, als müssten wir alles allein schaffen.
Doch wir möchten die jungen Leute nicht dazu anhalten, jemanden unter ihren Maßstäben zu heiraten. Damit meine ich die Maßstäbe der Kirche. Jemanden, der im Evangelium und im Dienst des Herrn nicht an ihrer Seite steht. Verheiratet sein, Kinder haben, treu sein und für das Evangelium Opfer bringen. All das bringt Freude. Es schenkt uns wahre Freude. Das ist ein großer Segen.
This is a great blessing to us.
In the spirit of that, Sister Tanner,
all das, Schwester Tanner, was um uns herum geschieht, in aller Welt und in anderer Hinsicht, weckt viele Ängste. Ich höre von jungen Erwachsenen und Jugendlichen, die sich fragen, ob es noch eine Zukunft gibt. Werde ich noch so lange leben, dass ich heiraten kann? Hört zu, es war schon immer schwer. Ich bin wirklich ernsthaft, was das angeht. In der Menschheitsgeschichte gab es keine Zeit, in der es nichts Beängstigendes gab. Darum haben wir das Evangelium. Wir können keine Angst haben, dass nicht alles gut werden wird. Nicht in dieser Kirche. Es könnte sich um persönliche Ängste handeln oder die kollektive Angst um die Gesellschaft. Wir müssen nur nach dem Evangelium leben, unseren Glauben ausüben, auf unsere Gebete Antwort erhalten und vorangehen. So wurde es schon immer gedacht.
Ich möchte an der Schriftstelle etwas abwandeln. Die vollkommene Liebe des Herrn vertreibt die Furcht.
Sehr gut, richtig.
Lassen Sie mich eine Frage stellen, die dazu gehört. Einige junge Leute, die über die Ehe nachdachten, hörte ich sagen, wenn wir eine Liste mit den Dingen schreiben, die du tust und die ich tue, dann können wir unter diesen Bedingungen eine glückliche Ehe führen. Was sagen Sie dazu?
Es gibt keine feste Liste. Die Liste ändert sich. Jeden Tag sieht sie ein wenig anders aus. In Miltons Werk »Das verlorene Paradies« wird Eva von Adam so gelobt. All das Gute, das jeden Tag tausendfach aus all ihren Worten und Taten entspringt, vermischt mit Liebe. Wenn wir eine solche Beziehung haben könnten, in der wir immer wieder überlegen, was wir tun könnten und helfen, in der Ehe muss die Arbeit aufgeteilt werden. Einer kann es nicht allein schaffen. Diese Arbeitsteilung bei den jungen Ehepaaren heute ist völlig anders als in meinen ersten Ehejahren. Die jungen Paare in meiner Familie, meine Kinder und deren Partner nehmen die Sache ganz anders in Angriff, als wir es getan haben. Sie tun, was zu tun ist. Sie arbeiten, aber anders zusammen. In vieler Hinsicht ist es heute besser als damals. Doch das Wichtigste ist, dass es jedes Paar für sich entscheidet. Jedes Paar muss entscheiden, wie es die Arbeit aufteilt.
Sie führen uns zurück zum Thema der Proklamation von gleichwertigen Partnern. Wir sagen nicht einfach, du kümmerst dich als Einziger um die Kinder und ich bin der Einzige, der sich um das Geld kümmert. An der Aufteilung wird sich immer wieder etwas ändern. Die Balance sieht immer anders aus und es gibt neue Komponenten, aber wir müssen es zusammen schaffen. Wir müssen es untereinander aufteilen. Ich glaube, das ist genau das, was in der Proklamation ausgesagt wird. Und was wir vorhin schon sagten, ein glückliches Familienleben kann am ehesten erreicht werden, wenn die Lehren des Herrn Jesus Christus seine Grundlage sind. Das heißt für mich, ich kümmere mich lieber erst einmal um meine Fehler, ehe ich mir Gedanken um die Fehler der anderen mache.
Das meinte Jesus, als er sagte, wir sollen nicht versuchen, den Splitter aus dem Auge eines anderen zu ziehen, ehe wir uns nicht um den Balken in unserem eigenen gekümmert haben.
Ein paar meiner Freunde waren als Bekehrte zur Kirche gekommen. Und in ihrem Kulturkreis und in ihrer Familie waren diese Einigkeit und das Beispiel Christi nicht üblich. Es war nicht Bestandteil ihres Lebens. Doch sie hatten sich der Kirche angeschlossen und die Lehren des Erlösers angenommen. Als sie geheiratet hatten, überlegten sie, wie soll es in unserer Familie zugehen? Sie legten dann genau fest, dass es wie bei den Heiligen der letzten Tage sein soll. Sie befassten sich mit den Heiligen Schriften und den Lehren, wie ihre Familie aussehen sollte, damit sie dem entsprach, was sie als wahr erkannt hatten. Und sie bauten ihr Zuhause auf, christliche Grundsätze. Was hat der Heiland gelehrt? Wie behandeln wir einander? Gute Manieren, Güte, Respekt. Im Laufe der Jahre hat die Familie sich entwickelt. Sie pflegen nicht die Kultur ihres Heimatlandes. Bei ihnen herrscht die Kultur des Evangeliums.
Die Kultur der Heiligen der letzten Tage ist eine weitaus bessere Basis für eine Ehe als eine Aufgabenliste.
Wir haben unseren Kindern gesagt, wenn sie verheiratet sind, kommt es nicht darauf an, wer recht hat, sondern darauf, was richtig ist. Jeder bringt Traditionen aus seiner Familie mit, und wenn diese aufeinandertreffen, muss man anhand der Grundsätze des Evangeliums entscheiden, was davon richtig ist. Dann wird ihre eigene Familie viel stärker, als ihre beiden Familien es waren.
Schwester Tanner, ich bin so dankbar für das zweite Kapitel im zweiten Nephi im Buch Mormon. Darin erfahren wir mehr über die Entscheidung, die Adam und Eva getroffen haben, als irgendjemand sonst je wusste. Dort steht ganz klar und deutlich, dass Adam und Eva im Garten keine Kinder bekommen hätten. Die meisten Menschen wissen das nicht. Für uns ist das eine grundlegende Lehre, der ewige Plan und die zentrale Rolle der Familie. Und das ist für uns sehr, sehr wichtig in diesem Plan.
Es ist so ein Segen für uns, dass wir die Proklamation zur Familie haben. Sie wurde von den lebenden Propheten und Aposteln verfasst und besagt, dass Gottes Gebot an Gott, Adam und Eva, nehmen sich als Ehepaar zu vermehren und die Erde zu bevölkern, noch immer in Kraft ist. Als junge Erwachsene und später als junge Ehefrau hörte ich die Apostel und Propheten darüber sprechen. Und ich war dankbar, dass sie uns immer wieder diesen Rat erteilten. Sie sagten, wir sollten heiraten, Kinder bekommen und eine Ausbildung absolvieren. Und zwar gewissermaßen gleichzeitig. So unmöglich das auch klingt. Vielleicht scheint es ja wirklich unmöglich, und einige Leute wundern sich darüber. Wenn ich darüber nachdenke, dass dieses Gebot noch in Kraft ist, glaube ich, dass es viel Glauben, Mut und häufig große Opfer erfordert. Es erfordert, dass wir mit dem Herrn im Einklang sind, damit wir persönliche Offenbarung empfangen. Und wir müssen ein reines Herz haben, damit wir andere nicht richten, die ihre eigenen persönlichen Offenbarungen zu diesem Gebot empfangen.
Ich denke, was Schwester Tanner uns gerade gesagt hat, ist wahr und so wichtig. Danke für diese Bemerkung. Heute laufen wir Gefahr, dass die Mitglieder sich bei ihrer Entscheidung hinsichtlich Kindern an weltlichen Werten orientieren, anstatt diese Entscheidung mit Glauben an die Verheißung des Herrn zu treffen und auf den großen Plan des Glücklichseins und den Zweck des Lebens zu vertrauen, halten sie sich an andere Quellen, das Fernsehen, prominente Fachleute oder gar den Druck ihrer Nachbarn und treffen so grundlegende Entscheidungen, die ewige Auswirkungen haben und eigentlich Gebet erfüllt vor dem Herrn getroffen werden müssten.
Ich denke, es ist eine Glaubensfrage. An vielen Orten dieser Welt ist Wohnraum sehr knapp. Wie kann man als Ehepaar Kinder bekommen, wenn man noch nicht einmal eine Wohnung findet? Man bekommt Kinder nicht, weil man das Geld oder die Mittel dafür hat. Man bekommt Kinder, weil man Glauben hat. Mit dieser Einstellung, dass man gemäß dem Plan nach den Segnungen des Herrn trachtet, erlebt man Wunder. Wenn es kaum Wohnraum gibt, wird sich ein Weg finden. Das Zehntensein ist ja auch eine Frage des Glaubens. Man zahlt den Zehnten nicht mit Geld. Man bekommt keine Kinder mit Geld.
Da können wir noch hinzufügen, dass wir generelle Grundsätze lehren, weil wir Generalautoritäten und Führungsbeamte für die ganze Welt sind.
Mir gefällt der Ausspruch, ein Weg wird sich bahnen, wenn wir voll Glauben vorangehen. Das habe ich selbst erlebt. Als wir frisch verheiratet waren, gab mein Schwiegervater meinem Mann einen Segen und sagte, halte dich an die Grundsätze des Evangeliums, tu das, was du, wie du weißt, in deiner Ehe tun sollst und geh voll Glauben voran, dann wird sich ein Weg bahnen, den du jetzt noch nicht erahnen kannst. Voll Glauben vorangehen heißt nicht, dass man sich keine Gedanken macht. Wir müssen klug sein, sehr fleißig arbeiten und bereit sein, Opfer zu bringen und vielleicht auf etwas zu verzichten. Doch für uns wurden ungeahnte Wege gebahnt. Ich glaube, dieser Grundsatz trifft auf jeden zu, der voll Glauben vorangeht. Sie haben angesprochen, dass man zu der Arbeit bereit sein muss, die Kinder mit sich bringen. Davor sollten wir keine Angst haben, denn harte Arbeit und die Bereitschaft, alles Erforderliche zu tun, machen uns erst zu dem, was wir sind. Opfer machen uns zu dem, was wir sind. Ich möchte Zeugnis geben von der Freude, Kinder zu haben. Es ist nicht nur ein Gebot Gottes. Nein, darauf wurden auch herrliche Segnungen verheißen.
Und lassen Sie uns daran denken, dass in vielen Teilen der Welt, wo uns Mitglieder zuhören, es nicht mehr populär ist, Kinder zu haben. Oder wenn man ein Kind hat, reiche das völlig und es sei dumm oder unpatriotisch, mehr zu bekommen. In der Welt gibt es unzählige Vorstellungen, die dem Evangeliumsplan zuwiderlaufen. Vater Leahy hat gesagt, es müsse in allem einen Gegensatz geben. Wir dürfen nicht jedes Mal Applaus erwarten, wenn wir das tun, was wir als richtig erkannt haben. Doch Gott wird sie segnen.
Viele Ehepaare wünschen sich Kinder, doch diese Segnung bleibt ihnen versagt. Ihre Herausforderung besteht darin, keine Kinder zu haben, und wir müssen ihnen zuhören und Mut machen. Der Wunsch, Kinder zu haben, wird bei den alleinstehenden Schwestern und diesen Ehepaaren wohlerhalten bleiben, wenn sie rechtschaffen sind, denn dies ist ein gottgegebener Wunsch. Er entspricht ihrer Natur und der Schulung, die sie einst im Himmel empfangen haben. Dieser innige Wunsch wird nicht vergehen, doch der Herr wird sie segnen.
Und dieser Wunsch wird beim letzten Gericht eine Rolle spielen. Eine der tröstlichsten Schriftstellen steht im 137. Abschnitt des Buches Lehre und Bündnisse, Vers 9. Dort erfahren wir, dass der Herr uns gemäß unseren Werken und den Wünschen unseres Herzens richten wird.
Kommen wir jetzt dazu, dass wir das Gebot und die Aufforderung befolgt haben, Kinder zu bekommen, und betrachten wir nun ihren ewigen Werdegang, in dem wir sie aufziehen. Diese beiden sind miteinander verknüpft, denn der Herr hat ja nicht nur geboten, Kinder zu bekommen, sondern wir sollen sie bekommen, damit sie erlöst werden können.
Wo wir gerade dabei sind, was bedeutet es, dass die Familie an erster Stelle steht? Wir sagen es und wir glauben es, aber was bedeutet es?
Ich möchte
anhand Ihrer Brille einen Vergleich anstellen wie Neil Maxwell. Er sagte, wir sollten etwas innen auf die Brille schreiben und immer, wenn wir irgendetwas betrachten, sehen wir diese Botschaft. Wenn man die Brille aufsetzt, um Entscheidungen zu betrachten, wie die Familie ihre Zeit nutzt, oder wann in der Gemeinde Aktivitäten stattfinden sollen, dann steht auf der Brille, die Familie steht an erster Stelle.
Liebe, die Stelle von Kohelet, alles hat eine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit. Wir haben nur begrenzte Zeit, aber alle haben die gleiche Menge. Wenn wir nach Prioritäten vorgehen, können wir die ganze Familie ganz nah nach oben setzen und damit besser werden.
Und wenn wir sagen, die Familie steht an erster Stelle, müssen wir auch an das Familiengebet, den Familienabend und das gemeinsame Schriftstudium denken. Wir müssen uns dafür Zeit nehmen, denn dies alles hat ewige Auswirkungen auf das geistige Wachstum unserer Kinder.
Ich möchte noch einmal auf das Schnittmuster zu sprechen kommen. Einiges betrachten wir fast schon als selbstverständlich, doch es ist nicht selbstverständlich, wie etwa das gemeinsame Schriftstudium, das Familiengebet und der Familienabend. Wir reden so, als wisse jeder, worum es dabei geht. Doch dies muss Bestandteil des Musters für die Familie werden.
Manchmal fühlen wir uns unzulänglich bei dem Versuch, all das einzuführen. Doch es ist erstaunlich und befriedigend, wenn man sieht, wie dann die eigenen Kinder dies fortsetzen. Auch wenn wir meinen, wir haben es nicht voll und ganz umgesetzt.
Etwas ist hängen geblieben.
Mein Mann sagte bei der Beerdigung seines Vaters, er habe in der Kirche nichts gelernt, was er nicht schon zu Hause gehört hatte. Das war ein großes Lob für seine Eltern. Und sie hatten viele Kinder. Manchmal saßen die Kinder auf dem Bett ihrer Eltern und der Vater zog im Schlafzimmer ein altes Rollo herunter und skizzierte darauf den Plan der Erlösung. Er sagte, wir lernten den Plan der Erlösung kennen, als wir auf dem Bett unserer Eltern saßen. Wir brauchten keine Unterhaltung, wie sie heute von der Welt gepriesen wird, denn wir gingen aufs Feld hinter dem Haus und spielten als Familie zusammen. Diese Familie unternahm vieles, was die Beziehung stärkte, zur Unterweisung diente und Erinnerungen schuf.
Ich erinnere mich an eine Regel in unserer Familie, dass während der Mahlzeiten der Fernseher ausgeschaltet blieb, denn wir saßen alle am Tisch und wollten uns in dieser Zeit, wo wir zusammen waren, unterhalten. Was hast du heute gemacht? Was beunruhigt dich? Wie können wir dir helfen? Es gibt kein Gespräch, wenn wir im Hintergrund die Nachrichten laufen und zum Abendessen waren wir alle zu Hause. Aufgrund unserer Termine schafften wir es beim Frühstück nicht, aber wir hatten eine gemeinsame Mahlzeit, bei der wir beisammen saßen. Es funktionierte bei uns sehr gut.
Wir haben ähnliche Erfahrungen mit Gesprächen und gestärkten Beziehungen. Gespräche verbinden und informieren nicht nur, sie machen auch Spaß. Man kann zusammen lachen und von schönen Erlebnissen berichten. Wir hatten meist unser Familiengebet zum Frühstück und zur Abendessenszeit, denn da waren wir alle zusammen. Das Familiengebet lieferte oft auch den Anstoß für das folgende Gespräch. Einmal betete mein Mann für eine Großmutter, der eine Operation bevorstand, und die Kinder hatten dies gar nicht gewusst. Oder er betete für die Erdbebenopfer irgendwo auf der Welt. Und schon hatten wir ein Gesprächsthema. Ich wuchs in einer großen Familie auf. Das bedeutet, dass es viele Meinungen und viel Arbeit gab. Meine Eltern unterwiesen uns beim Familienabend. Jede Woche sangen wir, wo die Liebe wohnt. Ich weiß noch, dass ich es als Teenager eher lästig fand, dass wir dieses Lied jede Woche sangen.
Manchmal wird dieses Lied mit zusammengebissenen Zähnen gesungen,
weil es jemand bestimmt hat.
Manchmal beißt die Mutter dabei die Zähne zusammen. Es war also mehr Theorie als Praxis. Jede Woche sagte mein Vater, jetzt singen wir das Anfangslied, wo die Liebe wohnt. Als ich in dem Alter war, 14 oder 15, in dem man alles in Frage stellt, fragte ich meinen Vater, warum müssen wir das jede Woche singen? Es gibt doch so viele andere schöne Kirchenlieder. Er sah mich ernst an und sagte, wenn ihr Lektion 1 begriffen habt, bringe ich euch Lektion 2 bei. Ich weiß nicht, was Lektion 2 ist. Dahin sind wir nie gekommen. Doch ich muss sagen, dass wir im Laufe der Jahre tatsächlich gelernt haben, einander zu lieben. Meine Eltern versuchten gar nicht, alle Themen mit uns durchzunehmen. Sie wussten, wenn sie sich auf die Liebe zu Hause konzentrierten, würde es Früchte bringen. Eine wunderbare junge Mutter mit 4 Kindern unter 6 Jahren sagte mir, wir versuchen jeden Morgen gemeinsam in den Schriften zu lesen, aber es ist eine Katastrophe. Einer weint immer und keiner passt auf. Ich fragte, wie lange versuchen Sie denn zu lesen? Sie meinte, unser Ziel ist, dass wir jeden Tag 10 Minuten lesen. Darauf sagte ich, bei Ihren Zuhörern sind das wohl 8 Minuten zu viel. Sie wusste, was nötig war und musste sich nur noch dem Alter ihrer Zuhörer anpassen. Man könnte mit einem Bild von Adam und Eva anfangen und über das Bild sprechen, statt einem Zweijährigen zu helfen, etwas aus der Bibel vorzulesen. Sie war treu und gläubig. Dafür bewunderte ich sie. Ich möchte kurz etwas darüber sagen, wie wir manchmal andere beurteilen. Wir schauen jemanden an, aber es ist nicht immer so, wie es scheint. We think it's one way, but it isn't always that way. I remember. Ich erinnere mich noch an die Zeit, als meine Kinder klein waren. Wir waren eine große Familie und mein Mann war Bischof. Und ich war den ganzen Samstag und den ganzen Sonntagmorgen damit beschäftigt, alle Kinder für die Kirche vorzubereiten. Ich musste zusehen, dass wir früh dort waren, ansonsten schafften wir es nicht. Ich sorgte dafür, dass wir alle vor Beginn der Versammlung da waren und wir brauchten die ganze Mittelbank in der zweiten Reihe. Eines Tages raunte mir eine Schwester zu und sagte, Schwester Land, wenn meine Kinder so brav wären wie ihre und mir alles ebenso leicht fiele wie ihnen, hätte ich wohl auch mehr Kinder. Ich fing an zu weinen und weinte während der ganzen Versammlung. Mein Mann schaute zu mir runter und schien zu fragen, was ist los, was ist los? Ich war ganz aufgelöst, weil es eben nicht leicht war. Es war wirklich nicht einfach. Und wir beurteilen einander oft unbarmherzig und unfair.
Ohne Güte.
Und wir kennen die Situation des anderen überhaupt nicht. Wir müssen einfach liebevoll miteinander umgehen.
Und uns an die Lehren halten, an diese Ideale. Wir müssen diesen Berg erklimmen, so gut wie wir es eben verstehen. Manchmal sieht das bei jeder Familie eben anders aus.
Es gibt da noch einen anderen Aspekt, nämlich die Väter herauszufordern, die Führung in der Familie zu übernehmen, wie die Familienproklamation das möchte. Der Vater soll seine Familie zum Familiengebet zusammenrufen und dafür sorgen, dass der Familienabend abgehalten wird. Manchmal ist es besser, die Planung dafür an die Mutter zu delegieren. Sie macht das womöglich besser als der Vater, doch der Herr verlangt vom Vater Rechenschaft. Darum steht in der Proklamation zur Familie, dass der Vater präsidiert.
Und das passt zu dem, was schon gesagt wurde, nämlich, dass viele Kräfte, die Menschen aus dem Zuhause versuchen, fortzulocken. Das ist ein weiteres Beispiel, wie wir versuchen, die Menschen wieder nach Hause zu bringen, auch und vor allem den Vater.
Der Vater präsidiert und sammelt seine Familie um sich. Doch die Mutter muss ihm dabei helfen. Sie muss dafür sorgen, dass sich alle zusammenfinden können und den Weg bahnen, dass es ein schönes Erlebnis wird. Wenn sie wissen, dass die Familie von Gott verordnet ist und gemeinsam daran arbeiten, dann planen sie zusammen und erleben, dass es geschieht. Sie sorgen gemeinsam dafür. Und die Kinder und auch die Teenager müssen kooperativ sein. Manchmal sind sie kooperativ.
Das ist keine leichte Aufgabe.
Alle diese Grundsätze, auf die eine Familie gründen soll, weisen uns den Weg zum Tempel. Der Tempel ist ein solcher Segen für uns. Ob wir als Familie schon im Tempel waren oder auch hoffen, dass eine Familie bald in den Tempel gehen wird. Diese Grundsätze über Wahrheit und Familie finden ihren Höhepunkt im Tempel, denn dort werden wir eine ewige Familie. Elder Ballard hat gesagt, ohne Zweifel ist jenen, denen kostbare Kinder anvertraut wurden, ein heiliges, edles Treuhänderamt übertragen worden. Sind wir doch diejenigen, die Gott bestimmt hat, die Kinder in unserer Zeit mit Liebe und dem Feuer des Glaubens und der Erkenntnis, wer sie sind, zu umgeben. Das sagt alles, was wir als Eltern zu tun haben.
Warum sprechen wir nicht auch über andere Personen, die einer Familie helfen können? Großeltern, Tanten, Onkel, jemand, der eine Zeit lang keine vollständige Familie hat. Wir alle können uns diesem Ideal und der Lehre ernsthaft verschreiben. Meinungen dazu, wie wir ganz allgemein Interesse an einer Familie zeigen können? Wie können wir das machen?
Als Mutter widerstrebt mir der Gedanke, dass ich ohne die Hilfe anderer auskommen müsste. Ich bin dankbar für die guten Menschen, Lehrer, Nachbarn, Freunde, Verwandte, die Einfluss auf meine Kinder hatten. Diese Menschen helfen meinen Kindern auf verschiedene Weise. Dafür bin ich dankbar. Sie sind ein weiterer Zeuge für all das, was wir den Kindern beibringen wollen. Manchmal gelangt man bei einem Kind an einen Punkt, wo man keinen Einfluss mehr hat. Jemand anders schafft es aber. Ein paar meiner Kinder haben im Ausland gelebt. Meine jüngste Tochter wohnte mit ihrem Mann in Spanien und bekam dort ihr erstes Kind. Sie war weit von der Oma entfernt und ich machte mir um sie Sorgen. Doch die wunderbaren Mitglieder dort waren ihre Familie. Sie halfen ihr und schenkten ihr und dem Baby ihre Liebe. Wie dankbar war ich für diese Menschen, für ihre Fürsorge und ihren Einfluss auf meine Tochter.
Kurz vor meinem 8. Geburtstag starb mein Vater. Ich wuchs also nur mit einem Elternteil auf und ich weiß, welchen Einfluss Großeltern, Tanten, Onkel und Cousins und Cousinen haben. Voller Freude habe ich die Kraft der Großfamilien außerhalb der Vereinigten Staaten gesehen. In vielen Teilen der Welt sind die Großfamilien stärker miteinander verbunden als in letzter Zeit hier in Nordamerika. Ich möchte die Mitglieder in Nordamerika auffordern, auf entfernte Verwandte zuzugehen und die Großfamilie zu stärken.
Es gibt auch die Gemeindefamilie. In jeder Gemeinde gibt es die verschiedensten Erfahrungen und Herausforderungen. Einige Frauen können Kinder bekommen, einige werden heiraten, einige sind verwitwet, andere erleben all das nicht. Einige wenige Frauen werden sehr viele Kinder haben. In dieser Gemeindefamilie müssen wir unsere Kräfte vereinen und Unterstützung bieten. Es ist schwierig mit einer großen Familie. Ich hoffe, kein Mitglied der Kirche sagt, noch ein Kind? Du musst verrückt sein. Vielmehr sollte man sich freuen und sagen, ich helfe dir. Ich will alles tun, um dir Mut zu machen und dir zur Seite zu stehen.
Gut, dass Sie das erwähnt haben. Uns wird berichtet, dass einige Mitglieder andere kritisieren, weil diese Kinder bekommen. Wir waren noch nicht so lange verheiratet, als meine Frau June unser fünftes Kind erwartete. Eine sehr aktive Schwester in unserer Gemeinde fragte, was habt ihr denn vor? Wollt ihr ganz allein die Welt bevölkern? Ich war stolz auf ihre Antwort. Ich kann mir niemand Besseren dafür vorstellen.
Uns ist natürlich bewusst, dass es auch Schwester Tanner um die Gesundheit und andere nicht materialistische Fragen geht. Es geht nicht um Geld oder falsche Rücksichtsnahme oder das Ansehen in der Gesellschaft. Wir sprechen hier über ganz legitime Gründe aufgrund des Evangeliums. Somit haben wir erst recht keinen Grund, über andere zu urteilen. Wir unterweisen, wir helfen, wir freuen uns. Und auf Grundlage des Evangeliums halten wir die Menschen an, ihren Lebensweg zu finden.
Beim Thema Kindererziehung haben einige unserer Zuhörer vielleicht ein paar Schuldgefühle. Die Kluft zwischen dem Ideal und der Wirklichkeit im täglichen Leben scheint manchmal sehr groß zu sein. Doch die Aufgabe von Mutter und Vater ist ewiger Natur, eine ewige Berufung. Und wie bei jeder anderen Berufung werden wir dazu befähigt. Und diesen Geist brauchen wir auch, wenn wir unsere Kinder heranziehen. Wie Elisha brauchen wir eine doppelte Portion von diesem Geist, wenn wir unsere Kinder großziehen. Damit werden wir gesegnet. Sie sind ja die Geistkinder des himmlischen Vaters. Und er wird uns mit einer doppelten Portion dieses Geistes segnen.
Einige Kinder sind einfach schwieriger als andere. Es geht einfach nicht, dass alle Kinder gleich viel Aufmerksamkeit der Eltern bekommen oder bei grundlegenden Fragen gleich behandelt werden. Bei der Aufteilung von Besitz können wir vielleicht Gleichheit erreichen, aber nicht bei Zeitfragen, denn jeder hat andere Bedürfnisse.
Ein Beispiel habe ich bei uns zu Hause erlebt. Meine älteste Schwester, die älteste von 10, verlor mit 2 Jahren das Gehör. Meine Mutter konnte nicht sagen, ich schenke diesem Kind 10 Minuten Zeit und dem nächsten auch. Diese Tochter bekam über lange Zeit die meiste Aufmerksamkeit. Eine gesiegelte Familie findet Hilfe und Kraft im Tempel. So wie ein Bischof, Pfahlpräsident und ein Bischof Schlüssel und Macht und Vollmacht erhalten, um einen Pfahl oder eine Gemeinde zu leiten, so erhalten Eltern im Tempel die Macht, Antworten zu halten und Offenbarung, um Schwierigkeiten zu beheben.
Zu dieser Vision gehört auch, dass man begreift, dass Gott seinen Kindern die Entscheidungsfreiheit gegeben hat. Die Zeit kommt, wenn sie älter werden, dann müssen sie Entscheidungen treffen und dafür die Verantwortung übernehmen. Es ist bedauerlich, wenn Eltern sich wegen jeder Entscheidung ihrer Kinder schuldig fühlen. Wir geben niemals, niemals auf. Es ist unsere Pflicht, richtige Grundsätze zu lehren und mit Liebe und Überzeugungskraft, mit allem Kraft, die wir haben, das zu tun. Es sind Grundsätze des Priestertums. Sie gelten für die Familie ebenso wie für die Führung der Kirche. Beten Sie weiterhin. Geben Sie sich Mühe, aber werfen Sie die schwere Last der Schuldgefühle ab. Menschen, die sich entscheiden dürfen, werden falsche Entscheidungen treffen. Und manchmal kann jemand etwas nur begreifen, indem er sich entscheidet und die Folgen spürt. Und dann verlassen wir uns auf die unvorstellbare Macht des Sühnopfers unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Es gibt kaum eine Sünde, die wir hier auf der Erde begehen können, die durch das Sühnopfer des Herrn nicht vergeben werden kann.
Haben wir schon genug darüber gesagt, dass man einander einfach nur lieben soll? Wir haben besprochen, wie wir lehren und was wir tun sollen. Wir müssen einander aber auch einfach nur lieben. Jemand hat einmal gesagt, ein Vater könne nichts Besseres für seine Kinder tun, als ihre Mutter zu lieben. Das trifft auf jeden in der Familie zu. Man muss wirklich überlegen, wie man seine Liebe zum Ausdruck bringen kann.
In der Kirche werden Vater und Mutter so häufig aufgefordert, und da sind die Väter unbedingt nochmal deutlich erwähnt, so viel Zeit wie möglich zu Hause zu verbringen. Der Vater meiner Frau ist vor kurzem gestorben und sie hat um ihn getrauert, wie eine Tochter eben um ihren Vater trauert. Sie hat gesagt, er hat mich so sehr geliebt. Er hat jedes Mal, jeden Abend mich zu Bett gebracht und an meinem Bett gesungen zu mir. Ich finde, ein Vater gehört nach Hause. Ich zolle meinen Söhnen dafür Respekt. Sie sind besser, als ich jemals darin gewesen bin, Windeln zu wechseln, und sie gehen während der Versammlung mit den Kindern hinaus.
Ein mächtiger, weltlicher Einfluss will uns aus dem Zuhause reißen, fort von all dem, was wirklich zählt. Manchmal kommt die Familie vom richtigen Weg ab, wenn sie zu viel oder zu wenig hat. All das hat mit materiellem Besitz zu tun. Wir müssen unsere Prioritäten ganz genau betrachten. Sind wir zu beschäftigt? Versuchen wir zu viel auf einmal? Wir müssen das betrachten, was sich auf das Leben unserer Kinder auswirkt, und das Geistige dürfen wir nicht vernachlässigen. Es erfordert nicht viel Zeit, zusätzliche Anstrengungen oder Zeit, dem Plan des Herrn zu folgen. Man kann es auf ganz einfache Weise tun. Einer der wichtigsten Gedanken dabei ist, dass wir eine bestimmte Atmosphäre schaffen. Häufig messen wir etwas anhand von Aufgaben, Leistungen, Dingen oder Listen. Doch das Wort nähren bedeutet, beim Wachstum zu helfen. Wenn es zu trocken oder zu kalt ist oder der Boden zu hart ist, kann dort nichts wachsen. Die Aufgabe der Eltern ist es, eine Atmosphäre zu bewahren, wo etwas mit dem Geist wachsen kann, wo Glauben, Hoffnung und Nächstenliebe herrschen. Ich habe eine wunderbare Mutter in Mexiko in ihrem bescheidenen Zuhause gesehen. Sie hatte keinen Platz für einen Garten, jedoch einen kleinen Vorgarten. Und sie zeichnete einen Garten mit Blumen, Bäumen und einen Brunnen an die Mauer. Sie wollte eine Umgebung, in der ihre Familie wachsen kann. Was für eine schöne Idee, ihrer Familie das Wachstum vor Augen zu halten.
Meine Mutter hat gern Pearl Buck zitiert. Er sagte, ich liebe meine Kinder mit ganzem Herzen, aber ich kann sie nicht mit all meiner Zeit lieben. Also hat sie ihre begrenzte Zeit sehr wohl überlegt genutzt, da sie für unseren Lebensunterhalt sorgen musste. Sie achtete darauf, was wir in der knappen Zeit, die wir zusammen hatten, unternahmen. Sie mochte es, wenn wir zusammen an einem Projekt arbeiteten, Wir hatten den Eindruck, Mutter mobilisierte uns immer, die Garage aufzuräumen. Zurückblickend hege ich wesentlich bessere Gefühle dabei als damals und ich erkenne, dass sie ihre Pflicht als Mutter sehr ernst nahm, indem sie uns dazu brachte, mit ihr zusammenzuarbeiten. Wenn man in der Stadt lebt, ist das schwierig. In den Gegenden der Welt, wo Vater, Mutter und die Kinder zusammen auf dem Feld arbeiten, gibt es das Problem gar nicht. Doch der Grundsatz funktioniert. Er ist sehr, sehr wichtig für uns.
Wir müssen uns an Grundsätze halten, weil die Familie und ihre jeweilige Situation überall anders sind. Wir müssen die grundlegenden Lehren des Evangeliums betrachten: Liebe, Selbstlosigkeit, Vergebungsbereitschaft und Dienen, damit wir wissen, wie wir unsere Kinder erziehen und unsere Beziehung festigen können.
In der Proklamation finden wir diese Grundsätze. Gott hat es so vorgesehen, dass der Vater in Liebe und Rechtschaffenheit über die Familie präsidiert und dass er die Pflicht hat, dafür zu sorgen, dass die Familie alles hat, was sie zum Leben und für ihren Schutz braucht. Die Mutter ist in erster Linie für das Umsorgen und die Erziehung der Kinder zuständig. Da steht nichts von allein. Vater und Mutter müssen einander in diesen heiligen Aufgaben als gleichwertige Partner zur Seite stehen. In manchen Familien muss die Mutter für den Lebensunterhalt sorgen. Ich wuchs in so einer Familie auf. Aufgrund seines Gesundheitszustands kann ein Vater vielleicht nicht mit seinen Pflichten zurechtkommen. Doch mit dem Grundsatz, dass beide gleichwertig Partner sind, kann man mit Inspiration vom Himmel eine Lösung finden.
Wenn wir ein Zuhause schaffen wollen, brauchen wir bestimmte Grundsätze und Fertigkeiten. Wenn diese Fertigkeiten ein Zuhause schaffen fehlen, und ich spreche hier nicht nur vom Brotbacken, entsteht eine emotionale Heimatlosigkeit, die teilweise ähnliche Nebenwirkungen hat wie Obdachlosigkeit. Menschen, die keinen Ort haben, wo der Geist, emotionale Stabilität und die Grundsätze zu finden sind, die wir angesprochen haben, sind genauso von Verzweiflung betroffen und neigen zu Drogenkonsum und Unsittlichkeit wie jemand, der auf der Straße lebt. Wir haben die Gelegenheit, Mutter und Vater gemeinsam das Zuhause zu gestalten, ein Umfeld zu schaffen, ein wirkliches Zuhause, nicht nur ein Ort, sondern ein Gefühl. Ein Gefühl und eine Atmosphäre.
Ich bin froh, dass Sie gesagt haben, dass es wichtig ist, ein Zuhause zu schaffen. Dabei geht es nämlich nicht nur um Brotbacken und Putzen. Man schafft ein Umfeld, in dem unsere Kinder zum ewigen Leben hingeführt werden können. Und die Verantwortung dafür obliegt Vater und Mutter.
Ganz genau.
Das Zuhause muss ein sicherer Ort sein, wo alle aus der Familie hinkommen können und wissen, dass sie geliebt werden und vor der Welt wirklich sicher sind.
Beim Thema Delegieren sollten wir zwischen Hausarbeit und der Schaffung eines Zuhauses unterscheiden. Hausarbeit kann sicher delegiert werden, aber die Schaffung eines Zuhauses nicht. Wir delegieren nicht das Abhalten eines Familienabends. Wir delegieren nicht das Familiengebet oder die Liebe von Mutter und Vater für die Kinder oder ihre Zeit für sie, die für das Wachstum ja so wichtig ist.
Diese Aufgaben können wir nicht delegieren, aber wir können sie uns teilen.
Ja, das geht.
Man kann das nicht öffentlichen Einrichtungen überlassen oder irgendwelchen Unternehmen.
Nicht mal in der Kirche.
Sprechen wir doch darüber, wie die Kirche helfen und der Familie dennoch ein Segen sein kann. Einiges kann und soll aber nun wirklich nicht von der Kirche oder jemand anders übernommen werden, wenn es allein um die Familie geht. Welchen Rat haben wir für alle Führungsbeamten, wie sie die Balance halten können zwischen der Unterstützung der Familien und der Planung von Aktivitäten und Veranstaltungen? Elder Oaks, Zeit ist in der Gemeinde und im Pfahl immer knapp.
Bischöfe und Pfahlpräsidenten, Sie präsidieren über den Gemeinde- bzw. Pfahlrat. Bedenken Sie bei der Planung, dass die Eltern Zeit für ihre Kinder brauchen, und zwängen Sie nicht jede nur denkbare Sitzung und Aktivität in den Kirchenkalender ohne Rücksicht auf die Familien.
Wir möchten jedem Einzelnen ein Segen sein, aber wir müssen auch die Familie schützen.
Vor Jahren stellte ich mich für eine Regel auf, die auch von jemand anderem übernommen werden kann. Ein guter Grund für eine Gemeinde- oder Pfahlaktivität ist, dass wir sie brauchen und sie uns als Familie und als Einzelnen stärkt. Ein schlechter Grund für eine Aktivität ist, dass es sich um eine Tradition oder einen Feiertag handelt. Wenn wir über Muster gemäß dem Evangelium sprechen, wissen wir, was benötigt wird. Planen wir Aktivitäten anhand dieser Bedürfnisse, und wenn eine Aktivität letztes Jahr schön war, heißt das nicht, dass sie zu einer Tradition werden muss.
Am besten werden die Termine in der Kirche mit Rücksicht auf die Familie geplant. Dann ist die Belastung am Wochenende und an den Abenden während der Woche nicht so groß. Und der Familie wird nicht unnötig Zeit geraubt. Wenn wir der Familie mehr Zeit einräumen, müssen die Eltern aber darauf achten, dass die zusätzliche Zeit nicht vor dem Fernseher verbracht wird. Jeder bei seinem Sporttraining ist oder man sich vermehrt für eine gute Sache im Gemeinwesen engagiert.
Community activities for children. We are not trying to hobble ourselves in competing.
Wir wollen uns nicht zurücknehmen, um Zeit für andere Aktivitäten zu schaffen. Wir wollen zugunsten der Familie Disziplin üben bei Sitzungen, Versammlungen und Aktivitäten. Und die Familie muss diese Zeit, diese freie Zeit, dann nutzen und nicht von anderen ausfüllen lassen.
Damit wird der Familie wieder die Verantwortung übertragen, nicht wahr?
Oh ja.
Beim Gemeinderat oder in einer Leitungssitzung wird oft überlegt, wie können wir die Mitglieder motivieren, sich mehr zu engagieren? Oder es waren viele Leute da, viel Unterstützung. Das ist kontraproduktiv. Man sollte zunächst fragen, wie können wir der Familie helfen? Wie können wir auf ihre Bedürfnisse eingehen? Was wir daraufhin unternehmen, unterstützt dann die Familie und nicht umgekehrt.
Das ist auch wichtig für den Gemeinderat, wo ja jeder seine Sichtweise hat. Der Bischof trifft die Entscheidung, doch er hört alle Gruppen an und legt fest, in welchem Ausmaß man aktiv wird, und er ändert den Plan gemäß diesen Grundsätzen.
An dieser Stelle wäre es vielleicht angebracht, innezuhalten und etwas zu sagen, worauf wir ursprünglich eigentlich gar nicht eingehen wollten. Wir demonstrieren hier gerade, wie wir uns den Umgang von Männern und Frauen in der Kirche wünschen.
In jedem Kulturkreis.
In jedem Kulturkreis. So soll es im Gemeinderat zugehen. So sollen Ehemann und Ehefrau miteinander reden. Wir zeigen Respekt und Interesse und teilen unsere Gedanken mit. Dies läuft der Tradition und Geschichte und Lebensart einiger Menschen und Kulturkreise durchaus zuwider. Wenn es aber nicht üblich ist oder nicht der Tradition entspricht, auf die Schwestern zu hören oder dass die Schwestern das Priestertum achten, dann muss das Evangelium diese Gepflogenheiten eben überwinden. Wir hoffen, dass wir hier vermitteln können, dass es notwendig ist, dass die Mitglieder einander zuhören, liebevoll sind, miteinander reden, die besten Ideen aufgreifen und um Führung beten. Das hat zur Folge, dass die Familien und die Kirche insgesamt besser werden.
Elder L. Tom Perry vermittelte diesen bemerkenswerten Grundsatz bei der weltweiten Führerschaftsschulung im Jahr 2003. Seine Worte sind heute noch wichtiger als vor 5 Jahren. Er hat gesagt, das Geheimnis, wie man einen Zweig, ein Distrikt, eine Gemeinde oder ein Pfahl aufbaut, besteht darin, dass man die Mitglieder, ihre Fähigkeiten und ihre Bedürfnisse kennt und das Programm mit den vorhandenen Führungskräften und nach den Bedürfnissen der Mitglieder aufbaut. Mehr ist nicht automatisch besser. Das muss Ihnen bei allem, was Sie tun, bewusst sein. Wachsen Sie nur so schnell, wie es die Größe und Entwicklungsstufe Ihrer Einheit zulässt. Erhalten Sie die Kraft der Mitglieder.
Hervorragend.
Hier kommt dann die Leitung einer Hilfsorganisation in der Gemeinde ins Spiel. Es kommt häufig vor, dass eine PV-Leiterin berufen wird. Sie schaut sich das Programm an und denkt, wie soll ich denn das alles schaffen? Dann bemüht sie sich, all das umzusetzen und überlegt, was sie sonst noch tun könnte. Bei allen Aufgaben müssen wir zunächst an die Familie denken. Denn wir müssen nicht noch mehr tun. Manchmal können wir ein Programm betrachten, überlegen, was davon gebraucht wird und dann weniger tun.
Es erinnert mich daran, dass Elder Scott gesagt hat, dass man manchmal seine Berufung groß macht, indem man weniger tut und nicht mehr. Die Lehre, wenn man sich mehr darauf konzentriert, besseres Urteilsvermögen einsetzt und die Qualität verbessert. Der Aufwand ist dann kleiner, nicht größer. Das ist eine Erleichterung. Man will sich nicht drücken, sondern man betrachtet das Gesamtbild ganz genau. Auch die Familie. Und dann tut man manchmal auch weniger.
So viele Führungsbeamte in den Hilfsorganisationen sind so begabt, dass sie sich regelrecht überschlagen. Wir müssen uns selbst beobachten und uns auf die Menschen konzentrieren, nicht das Programm. Ich bin dankbar, wenn ein Priestertumsführer sich die familiäre Situation ansieht, ehe er eine Berufung ausspricht. Berufungen sind inspiriert, man muss jedoch auch Weisheit und Urteilsvermögen walten lassen.
Einige Einheiten haben nur wenige aktive Mitglieder. Die Führungsbeamten müssen besonders aufpassen, dass sie 10 Mitglieder nicht mit 4 oder 5 Berufungen beauftragen. So kann man keine starke Familie oder Gemeinde haben. Ein inspirierter Priesterturmsführer sollte zunächst einmal davon ausgehen, dass ein beschäftigtes Elternteil nicht mehrere Berufungen haben sollte. Vielleicht muss das Programm reduziert werden auf die Anforderungen, die Elder Perry im Jahr 2003 dargelegt hat.
Natürlich ist auch das Opfern, und alle hier an diesem Tisch erkennen das an, noch immer ein Grundsatz im Evangelium Jesu Christi. Wir bringen Opfer füreinander, ungeachtet des Verwandtschaftsgrades und auch im Zweig, in der Gemeinde und im Pfarr. Wir haben alle schon Berufungen erhalten, die uns gefordert haben. Und wir mussten überlegen, wie wir unsere Familie und auch die Kirche schützen können und wie wir dafür sorgen, dass sowohl die Kirche als auch unsere Familie gedeiht. Wir brauchen Weisheit und Urteilsvermögen, um alles zu schaffen, doch es geht nicht alles auf einmal. Und manchmal ist gar nicht alles erforderlich, was wir getan haben. Doch, wir werden gesegnet, dass wir alles Wesentliche tun können.
Elder Ballard hat uns ermahnt, bei der Auswahl weise vorzugehen. Die Lehre vom Opfern ist wichtig. Die Anfänge meines Zeugnisses, als ich zum ersten Mal sagte, das ist eine herrliche Kirche, waren zu der Zeit, als ich sah, wie meine Eltern ihre Berufung erfüllten und sich darin bewähren mussten. Daraus habe ich gelernt. Auch ich wurde durch meine Aufgaben gefordert und bin dem Herrn näher gekommen. Ich würde nie sagen, dass man sich zwischen Familie und Berufung entscheiden muss. Es muss Ausgewogenheit herrschen zwischen dem, was wir dem Herrn zum Aufbau seines Reiches widmen und was wir zur Stärkung der Familie investieren. Das gehört zusammen.
Darf ich uns auffordern, dass wir alles nur Mögliche unternehmen, auch als Kirche, dass der Sabbat wieder eine Freude für uns wird? Ich wüsste nichts, was die Einigkeit in der Familie mehr stärken könnte, als den Sonntag wirklich zu genießen. Ich, so beschäftigt ich auch bin, freue ich mich auch immer auf den Sonntag. In den Heiligen Schriften vom Alten Testament bis hin zu Lehre und Bündnisse steht etwas über die Freude am Sabbat, die Freude am Gottesdienst und den Tag der Wonne. Sicherlich können wir den Sabbat noch besser gestalten. In manchen Fällen müssen wir einige Aufgaben vereinfachen, damit ein ebenso wichtiger Aspekt des Evangeliums zu Hause stattfinden kann. Und das ist genauso wichtig.
Häufig vergessen wir angesichts der Geschäftigkeit und der Aufgaben, die wir am Sonntag in der Kirche zu erledigen haben, den wahren Grund, weshalb wir überhaupt zur Kirche gehen. Wir gehen dorthin, um unsere Bündnisse zu erneuern. Wenn die Familie sich darauf vorbereitet und sich am Sonntag darauf konzentriert, wird die Familie in reichem Maße gesegnet. Wir gehen dorthin, um vom Abendmahl zu nehmen. Das ist keine Nebensache. Es ist der Hauptgrund, weshalb wir zur Kirche gehen. Manchmal vergessen unsere Kinder dies angesichts unserer Geschäftigkeit. Das sollte das Erste sein, was wir ihnen beibringen.
Ich hoffe, dass wir ein Zuhause schaffen, dass wir wieder alle zusammen als Familie am Esstisch sitzen können. Fast jeder Soziologe der heutigen Zeit würde sagen, und das sagen sie ja auch, obwohl sie nicht mal Mitglied der Kirche sind oder sonst irgendwie mit der Kirche verbunden sind, dass es wohl nichts gibt, was mehr Einigkeit in der Familie schafft als gemeinsame Mahlzeiten.
Eine meiner liebsten Stellen in den Heiligen Schriften steht im Johannesevangelium. Dort wird beschrieben, wie der Heiland am See von Galiläa seine Jünger um sich schart. Er hatte für ein Kohlfeuer und Fisch gesorgt und sagte, kommt her und esst. Man könnte fast sagen, das beschreibt eine Mahlzeit in der Familie. Er forderte sie auf, zu ihm zu kommen und zu essen. Nicht im Vorbeigehen etwas hinunterzuschlingen. Nein, sie sollten kommen und essen. In den Schriften steht auch etwas darüber, dass die Menschen nach dem Essen satt waren. Das gemeinsame Essen und eine entspannte Atmosphäre haben etwas Besonderes. Der Herr erklärte auch die schöne Lehre, dass wir seine Schafe weiden sollen. Wie wäre diese Lehre wohl angekommen, wenn er kein passendes Umfeld dafür geschaffen hätte? Er hatte ein Umfeld zur Unterweisung geschaffen, eine Mahlzeit. Ich glaube nicht, dass das ein Zufall war.
Bei all dem, was wir besprochen haben, müssen wir unbedingt vermeiden, uns für Kindererziehung und die Ehe und alles, was für die Ewigkeit von Belang ist, Vorbilder und Ratschläge aus der Welt zu holen. Ich denke an den Rat, den der Apostel Paulus uns gegeben hat in Korinther, 2. Korinther, Kapitel 6, Vers 14, spricht er zu denen, die das Evangelium haben. Er sagte, beugt euch nicht mit Ungläubigen unter das gleiche Joch. Was haben denn Gerechtigkeit und Gesetzwidrigkeit miteinander zu tun? Er sagt uns hier, dass wir es uns nicht leisten können, Seite an Seite unter einem Joch mit der Welt zu stehen, wenn wir diese weitreichenden, ewigen Entscheidungen treffen.
Und mir scheint, wenn wir an der Lehre der Kirche festhalten, am Plan und Rat, den unser Vater im Himmel uns erteilt hat, noch ehe wir hierher kamen, wenn wir an der Lehre festhalten, erhalten wir Antworten auf unsere Gebete und wir bleiben den wahren Grundsätzen treu. Ich habe häufig zu meinen Kindern gesagt, die Eltern, die am Chimney Rock und an Martin's Cove vorbeigezogen sind, und manche kamen nicht viel weiter, und diese kleinen Gräber, die überall auf dem historischen Weg der Kirche zu finden sind, diese Opfer wurden nicht für ein Programm oder eine Aktivität gebracht. Die Menschen taten dies, weil sie das Evangelium Jesu Christi im Herzen trugen. Es war das Mark in ihren Knochen. Nur so konnte eine Mutter ihr Baby begraben und dann sagen, das verheißene Land ist dort in der Ferne. Wir werden es bis zum Tal schaffen. Es hat mit Bündnissen und Lehren und Glauben und Offenbarung und dem Geist zu tun. Wenn wir dies in unserer Familie und in der Kirche pflegen, erledigen sich viele Sachen von ganz allein. Vieles wird einfach von unserem Wagen herunterfallen. Auf einem Handkarren konnte man nicht viel unterbringen. Die Pioniere mussten entscheiden, was sie mitnahmen. Vielleicht müssen wir im 21. Jahrhundert ebenfalls entscheiden, was können wir auf unseren Handkarren packen. Und das ist der Kern unserer Seele. Daraus besteht das Mark in unseren Knochen. Unsere Familie und die Kirche werden gesegnet, wenn wir an den Offenbarungen festhalten.
Alter Holland, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort.
Alter Oaks, Schwester Beck, Schwester Land, Schwester Tanner, im Namen der gesamten Kirche danke ich Ihnen. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, Ihre Liebe, Ihren Dienst, Ihre Opfer und Ihre Begeisterung für das Familienleben und die Liebe zum Evangelium Jesu Christi, die Sie in Ihrem Herzen tragen. Vielen Dank, Brüder und Schwestern, wir danken auch Ihnen. Brüder und Schwestern, um die Übersetzung in über 60 Sprachen zu erleichtern, wurde das vorangehende Gespräch aufgezeichnet, als Präsident Gordon B. Hinckley noch lebte. Dieser Schlussteil unserer Übertragung erreicht sich jedoch nach dem Ableben von Präsident Hinckley. Und so haben wir jetzt die große Ehre, von unserem gerade ordinierten Propheten und Präsident der Kirche, Thomas S. Monson, zu hören. Präsident Monson, wir lieben Sie, unterstützen Sie und freuen uns, dass Sie zu den erwachsenen Mitgliedern der Kirche sprechen werden. Für die meisten unserer Zuschauer wird es das erste Mal sein, Sie als Präsidenten der Kirche sprechen zu hören. Brüder und Schwestern, wir möchten Sie bitten, nach Präsident Monsons Worten an Ihrem jeweiligen Ort in der Welt ein Schlusslied zu singen und ein Schlussgebet zu sprechen. Danke, dass Sie der Schulung beigewohnt haben. Und möge der Herr Sie und die Familien in der Kirche immer segnen. Präsident Monson, bitte.
Meine Brüder und Schwestern, voller Demut spreche ich zum Schluss dieser inspirierenden Versammlung. Im Mittelpunkt unserer Gedanken standen das Zuhause und die Familie, und wir wurden daran erinnert, dass die Familie die Grundlage eines rechtschaffenen Lebens ist und keine andere Institution ihren Platz einnehmen oder ihre wesentlichen Aufgaben erfüllen kann. Wir alle wissen, dass jede Familie anders ist. In einigen Familien gibt es Vater, Mutter und Geschwister. Andere hingegen bestehen aus einem alleinerziehenden Elternteil und Kindern. Wieder andere bestehen unter Umständen nur aus einem einzigen Menschen. Wie auch immer unsere Familie aussehen mag, wenn wir uns an die Richtlinien halten, die uns in dieser Versammlung vor Augen geführt wurden, kommen wir dem Herrn näher und machen unser Zuhause dem Himmel ähnlicher. Als Jesus auf den staubigen Wegen der Städte und Dörfer wandelte, die wir heute ehrfürchtig das Heilige Land nennen, und seine Jünger in der Gegend um das schöne Galiläa unterwies, sprach er oft in Gleichnissen, also in einer Sprache, die die Menschen am besten verstanden. Das Leben seiner Zuhörer verglich er häufig mit dem Hausbau. Er verkündete, keine Familie, die in sich gespalten ist, wird Bestand haben. Später mahnte er, siehe, mein Haus ist ein Haus der Ordnung und nicht ein Haus der Verwirrung. Chaos und Verwirrung greifen in der Welt immer mehr um sich. Wir sind umringt von Stimmen, die allem widersprechen, was uns teuer ist. Sie verlocken uns von dem abzuwenden, was tugendhaft oder liebenswert ist, guten Klang hat oder lobenswert ist, und stattdessen das Denken zu übernehmen, das außerhalb des Evangeliums Jesu Christi so oft vorherrscht. Wenn unsere Familie jedoch einig auf ein Ziel hinarbeitet und unser Zuhause von Frieden und Liebe geprägt ist, wird es eine Zuflucht vor der Welt. Wie schön ist es doch, dass wir zu Hause Trost und Hilfe finden und uns dort wohlfühlen können, wenn wir müde, krank oder mutlos sind. Es ist ein Segen, zu einer Familie zu gehören oder einen Platz in ihrer Mitte zu haben. Manchmal langen wir uns vielleicht zu Hause und reagieren gereizt auf die Familie und die vertraute Umgebung. Diese mag uns wenig glanzvoll und etwas eintönig erscheinen. Andere Orte würden uns manchmal aufregender. Doch wenn wir vieles ausprobiert haben, weit herumgekommen sind und gesehen haben, wie vergänglich und manchmal auch oberflächlich vieles von dem, was die Welt bietet, ist, werden wir immer dankbarer, dass wir Teil von etwas sind, worauf wir zählen können. Die Familie und die Treue derer, die wir lieben. Wir erkennen, was es bedeutet, durch Pflichtbewusstsein, Achtung und Zusammengehörigkeitsgefühl miteinander verbunden zu sein. Wir lernen, dass nichts die schönen Beziehungen, die wir in der Familie pflegen, ganz ersetzen kann. Wir erinnern uns alle an das Zuhause unserer Kindheit. Die meisten von uns machen sich aber keine Gedanken darüber, ob das Haus groß oder klein, die Nachbarschaft ansehnlich oder heruntergekommen war. Vielmehr schwelgen wir in den Erinnerungen daran, was wir mit unserer Familie erlebt haben. Margaret Thatcher hat in ihrer Zeit als britische Premierministerin folgenden tiefgründigen Gedanken ausgesprochen. Die Familie ist der Baustein der Gesellschaft. Sie ist Kindergarten, Schule, Krankenhaus, Freizeitzentrum, eine Zufluchtsstätte und der Ort, an dem man sich ausruht. Sie gibt den Ausschlag dafür, wie es um die ganze Gesellschaft bestellt ist. Sie prägt unsere Ansichten und bereitet uns auf das weitere Leben vor. Ich möchte Ihnen drei Richtlinien geben, die dazu beitragen, dass unser Zuhause eine Oase des Glücks ist. Erstens, machen wir uns das Beten zur Gewohnheit. Sind wir in der Kirche nicht dankbar, dass das Familiengebet bei uns nicht überholt ist? In der ganzen Welt ist nichts schöner anzusehen als eine Familie, die zusammen betet. Der Herr hat uns geboten, das Familiengebet zu pflegen. Er hat gesagt, betet in euren Familien immer in meinem Namen zum Vater, damit eure Frauen und eure Kinder gesegnet seien. Wenn wir täglich mit der Familie beten, tragen wir zu dem Schutz bei, den wir in der heutigen Welt alle so dringend brauchen. Zweitens, machen wir unser Zuhause zu einer Bibliothek des Lernens. Eine ganz wichtige Rolle dabei spielen gute Bücher. Lesen gehört zu den wahren Freuden des Lebens. In unserem Zeitalter der Massenkultur, wo so viel gekürzt, abgewandelt, verdorben, verstümmelt und unvollständig wiedergegeben wird, ist es eine Labsal für die Seele und inspirierend, wenn man sich ungestört einem guten Buch widmen kann. James A. Missioner, ein bekannter Schriftsteller, hat gesagt, aus einem Land wird das, was seine jungen Menschen in ihrer Jugend lesen. Dabei werden seine Ideale geformt, seine Ziele nehmen so in hohem Maße Gestalt an. Der Herr fordert uns auf, sucht Worte der Weisheit aus den besten Büchern. Trachtet nach Wissen, ja, durch Studium und auch durch Glauben. Das Herzstück der Bibliothek des Lernens, von der ich spreche, sind natürlich die Heiligen Schriften der Kirche. Lesen wir oft darin, sowohl allein als auch mit der Familie, damit wir erleuchtet und erbaut werden und dem Herrn näher kommen. Drittens, schaffen wir ein Vermächtnis der Liebe. Wenn die Kinder still das Beispiel ihrer Eltern in sich aufnehmen, lernen sie scheinbar unbedeutende Lektionen über die Liebe. Sorgen wir dafür, dass unser Beispiel es wert ist, ihm nachzueifern. Wenn unser Zuhause von einem Vermächtnis der Liebe geprägt ist, bleiben wir von Jakobs Tadel im Buch Mormon ausgenommen. Ihr habt euren zarten Frauen das Herz gebrochen und das Vertrauen eurer Kinder verloren, weil ihr ihnen schlechtes Beispiel gegeben habt. Und ihres Herzens Schluchzen steigt gegen euch empor zu Gott. Mögen unsere Familie und unser Zuhause vielmehr von Liebe erfüllt sein, der Liebe zueinander, der Liebe zum Evangelium, der Liebe zu unseren Mitmenschen und der Liebe zu unserem Heiland. Dadurch wird die Erde dem Himmel ein Stück ähnlicher. Machen wir unser Zuhause zu einem Zufluchtsort, an den die Mitglieder unserer Familie jederzeit gern zurückkehren. Der ein oder andere von Ihnen erinnert sich vielleicht an die Geschichte von einem kleinen Jungen, der aus seinem Elternhaus in ein weit entferntes Dorf verschleppt wurde. Unter diesen Umständen wuchs der Junge zum Mann heran, ohne sich wirklich an seine Eltern oder sein Zuhause erinnern zu können. Doch als er heranwuchs, begann er sich innerlich danach zu sehnen, zu seinen Eltern heimzukehren. Doch wo war sein Zuhause zu finden? Wo sollte er nach seinen Eltern suchen? Ach, wenn er doch nur ihren Namen wüsste, dann wäre die Sache schon nicht mehr ganz so hoffnungslos. Verzweifelt versuchte er, sich auch nur die kleinste Erinnerung an seine Kindheit ins Gedächtnis zu rufen. Eines Tages fiel ihm wie eine blitzartige Eingebung der Klang einer Glocke ein, die vom Turm der Dorfkirche aus jeden Sonntagmorgen einläutete. Der junge Mann zog von Dorf zu Dorf, auf der Suche nach der Glocke mit dem ihm vertrauten Klang. Einige Glocken klangen ähnlich, wie in seiner Erinnerung, andere ganz anders. Schließlich stand der junge Mann an einem Sonntagmorgen erschöpft vor der Kirche eines ganz gewöhnlichen Ortes. Aufmerksam hörte er zu, als die Glocke zu läuten begann. Der Klang war ihm vertraut, anders als jeder andere, den er je gehört hatte, ausgenommen die Glocke in der Erinnerung an seine frühe Kindheit. Ja, es war dieselbe Glocke. Sie klang genauso. Tränen stiegen ihm in die Augen und große Freude zog in sein Herz ein. Seine Seele bot nicht genug Raum für seine Dankbarkeit. Der junge Mann fiel auf die Knie, blickte empor, weit über den Glockenturm hinweg, ja, gen Himmel, und flüsterte in einem dankbaren Gebet die Worte: Gott sei gedankt, ich bin zu Hause. Ich liebe den Text dieses Liedes: Zu Hause mein, wo ich auch irre umher, sei es in fremdem Land oder auf weit entferntem Meer. Die Zeit verrinnt und mein Herz voll Liebe sehnt sich mehr und mehr nach dir. So schön auch ist die Landschaft hier, auch meine Freunde gut und ehrlich sind, ja Frohsinn und Gesang mich umgeben hier. Herz und Seele verlangen doch nach dir. Mögen wir uns stets bemühen, unser Zuhause zu einer Oase der Liebe, des Friedens und des Glücks zu machen, wo der Geist des Herrn sich gern aufhält. Darum bete ich für einen jeden von uns im Namen Jesu Christi. Amen.